Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dich zu sehen.
Mensch, und wie schön, alle Zuschauer zu sehen.
Tust du das? Das ist ja ein großer Bildschirm.
Etwas zeitversetzt. Ich möchte alle unsere neuen Zuschauer begrüßen, die das erste Mal die Sendung gucken und ihnen kurz erklären, worum es eigentlich geht. Wir sind ein satirisches Unterhaltungsformat, in dem zwei Kunstfiguren, nämlich Sven und Matthias, mit den Mitteln der Ironie oder des Tiefsinns, aber vielleicht auch mit ein bisschen Schwachsinn und Irrsinn, die Zeitläufe kommentieren, reflektieren und dabei auch Medienkompetenzprüfungen vornehmen an den Zuschauern. Indem wir sie darauf verweisen, dass nicht alles, was in den Medien passiert, so ist, wie es berichtet wird. Manchmal sogar ist es noch ganz anders. Und insofern parodieren wir im Sinne unseres Bildungsauftrages als Zentrum für Bekämpfung von Desinformation und Demokratie hier alle verfassungsfeindlichen Tendenzen und stehen selbst natürlich fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Das musste mal gesagt werden, weil ich gehört habe, einzelne Weihnachtsfeiern sind durch einen Konflikt in Sachen B&B überschattet worden und das liegt natürlich überhaupt nicht in unserem Sinne, oder?
Nein. Möchtest du das noch ein bisschen präzisieren oder
nein.
Elaborieren?
Nein.
Okay, gut.
Aber das musste ich mal loswerden.
Ja, offensichtlich, weil wenn es da irgendwie... Wir können das ja jetzt nicht noch weiter erklären. Das war der Hinweis für alle, die neu sind. Und das andere machen wir demnächst auf unserem privaten Kanal auf Rumble unter dem Begriff Vorgespräch. Da können wir dann auch Namen nennen und alle Details zu den familiären Verwerfungen im Umfeld.
Ja, es gibt so eine unzensierte Version demnächst von uns beiden. Wir haben unsere Vorgespräche sind so brillant. Die Sendung ist ja so ist ein mieser Schatten nur von dem, was im Vorgespräch passiert.
Das will ich jetzt noch nicht sagen, dass die Vorgespräche brillant sind. Aber gut, egal, das haben wir geklärt. Also das ist jetzt alles, streitet euch nicht. Und wir meinen nicht alles ernst, was wir sagen. Ich glaube, die schon mal da waren, wissen das. Aber es könnte auch durchaus sein, dass es manchmal einen ernsten Hintergrund hat.
Ja, wir verbinden das miteinander. Ja, natürlich. Dann würde ich gerne zu Weihnachten was sagen. Ich möchte mich bedanken für Weihnachtspakete und Weihnachtspost bei Andrea, Sabina und bei Oskar. Tolle Sachen. Ich halte nochmal gerade auch die Tasse hoch, hier, die für uns gestaltet wurde. Das bin ich. Dann gibt es auch noch dich, die wird dir auch noch zukommen. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die sich da an uns gewendet haben. Manches ist nicht ganz pünktlich eingetroffen, aber es ist natürlich genauso herzlich in Empfang genommen worden. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Und noch etwas Organisatorisches weg, darf ich das auch direkt noch sagen, weil es brennt mir so auf dem Herzen, unser Shop.
Ja.
Ja, will ich noch ein bisschen was zu sagen, weil auch da kann man sehen, dass wir die besten aller Zuschauer haben. Man sagt ja, bei Menschen geht es ja um Äußerlichkeiten. Unsere Zuschauer finden ja, Dessous sind auch wichtig, ja, nicht nur Äußerlichkeiten. Und deshalb ist der Renner bei uns im Shop ja der Schlüppi-Modell Angela. Ja. Mhm. Wir hatten darüber mehrfach gesprochen. Ich muss sagen, Größe 34 ist komplett ausverkauft, tut mir leid, da ist nichts mehr zu haben, aber in 42 gibt es im Moment Rabatt für 30%. Und wer möchte, man kann schon subskribieren für das Jahr 2023. Die werden noch nach dem Gebrauch im Aromasale von uns ausgereift und Anfang 2024 ausgeliefert. Also für die Fans des Echten, auch da gibt es noch einiges.
Schön, dass wir das nicht abgesprochen haben. Gut, wenn du den Shop organisierst. Gibt es denn auch 23, 24 die Badekappe Olaf oder was kommt denn irgendwie alles noch so nach an?
Nee, aber dafür ist unser Produkt, der Schlüppi Angler, möchte ich auch nochmal sagen, ist natürlich fair gehandelt, klimaneutral hergestellt in Deutschland von der Marke Trigema. Das darf man vielleicht jetzt mal sagen. Und genäht tatsächlich auch nicht in Kinderarbeit oder ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, sondern dieser Affe. Der sitzt an der Nähmaschine, du kennst den Trigema-Affen, und stellt diese Schlüppis für uns her.
Ja, okay, gut, haben wir das geklärt. Da war doch noch irgendwas, der Shop ist doch noch, es gab doch noch Vorschläge, bevor wir jetzt zu den wichtigen Dingen kommen. Gab es denn noch Vorschläge von unseren Zuhörerseherinnen?
Ja, aber das traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen.
Dann lass uns was anderes machen.
Aber wir arbeiten.
Ja, wir arbeiten auch an den anderen Dingen, wenn ich das noch dazu sagen darf. Also nochmal vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe vor langer Zeit angefangen, euch zu bitten, da draußen E-Mails zu schicken, weil wir einen Rumble-Kanal haben, den ich eigentlich nur für Unterstützer machen möchte. Da gibt es immer noch Probleme. Das mache ich jetzt ganz kurz, weil ich jetzt sogar Menschen bereit bin, Firmen Geld dafür zu bezahlen, dass sie eure Daten nicht weiterverkaufen. Aber jetzt habe ich viel gelernt über Double Opt-in und Double Opt-out und müsste eigentlich wahrscheinlich bei jedem von unseren Unterstützern persönlich vorbeifahren, um zwei Unterschriften abzuholen, damit ich euch eine E-Mail schicken darf. Also es ist in Arbeit. Wir haben das nicht vergessen. Wir arbeiten alle verzweifelt daran, das hinzubekommen und so lange. Ich berichte gelegentlich.
So, jetzt darf ich das gleich mal politisch auslegen? Das Schöne ist ja, dass der Datenschutz ja zur Verhinderung von Kommunikation von Menschen wie uns sehr erfolgreich wirksam ist, aber für die großen Konzerne ja vielleicht nicht so diese großen Hürden darstellt. Die haben dann ihre Rechtsabteilung und auch die verbuddeln ja dann auch alles in den AGBs und können uns deshalb auch datenmäßig ganz gut ausplündern, während wir nicht mehr in der Lage sind, in größerem Umfang E-Mails an Leute zu verschicken. Das ist, finde ich, bemerkenswert. Auch das
könnte man bedenken. Ja, ich habe diesem, dann machen wir es doch so lange wenigstens. Ich habe diesem Anbieter, dieser Firma auch gesagt, ich habe halt viele Verwandte, nämlich 2.500. Denen würde ich gerne eine Mail zu einem privaten Video schicken. Und ich versichere euch, dass die das auch in Ordnung finden. Und wenn nicht, dann streite ich mich mit denen. Aber das geht natürlich alles nicht, Matthias. So geht das nicht, Herr Böttcher. Einfach Freunde einladen, um ein Video zu gucken. Also bei YouTube bis zu 50 Leute. Danach musst du alle Daten abgeben. Und bei anderen gibt es da auch Hindernisse. Mhm. Aber gut, hören wir damit auf. Vielen Dank für eure Unterstützung. So, und jetzt zu den wichtigen Dingen, die wir alle verpasst haben. Nee, du hast viele Themen, wie du mir gestern gesagt hast.
Ja, man merkt es mir vielleicht an, ich bin erholt, was dazu führt, dass ich so einen Mitteilungsdrang entfalte und ich bitte bremse mich, dass ich finde mich da selber immer sehr völlig unsympathisch in der Show, wenn ich die nachher gucke, wenn ich die ganze Zeit rede und dich überhaupt nicht zu Wort kommen lasse. Deshalb muss ich ein bisschen. Ja, ich habe zum Beispiel die Neujahrswünsche von Prominenten mir mal angeschaut. Wir haben ja vor 2 Wochen gesendet, da war das noch nicht ganz aktuell. Und da hat ja die Sandra Maischberger einen ganz originellen Wunsch gehabt. Sie wünscht sich einen Tyrannenmord für 2023. Mhm.
Ja, das ist alles irgendwie im Rahmen. Hast du was dagegen? Also wünschen?
Ja, ich muss sagen, im ersten Moment dachte ich mir, das ist ja nicht so ganz der feine Ton. Also es ist ja der Gedanke einer gewaltfreien politischen Lösung von Konflikten wäre mir jetzt näher. Und ich habe es immer so verstanden, dass das auch sozusagen eine Art Grundkonsens des gesellschaftlichen Handelns ist. Also dass man könnte das als Aufforderung zu einem Verbrechen oder zumindest als öffentliche Imagination eines Verbrechens verstehen. Sie hat natürlich keinen Namen genannt, aber man kann sich ganz gut vorstellen, dass zum Beispiel jetzt Olaf Scholz nicht gemeint war.
Ja, das denke ich auch. Aber sie hat das ja nicht präzisiert.
Nein.
Also ich weiß nicht.
Wen könnte sie gemeint haben?
Ich weiß auch nicht, aber es ist ein spontaner Gedanke, wenn man das irgendwie, wenn der damit gemeint ist, das dann so mitbekommt und auf sich bezieht. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich, wie heißt der? Erdogan heißt der, glaube ich, hat auf so eine, also ähnliche Beleidigungen oder so Aufforderungen mal ganz komisch reagiert.
Der ist ja völlig humorlos, ne?
Ja, eben.
Er ist so humorlos.
Ja. Na gut, aber der, den sie meint, hat ja wahrscheinlich Humor, oder? Wobei, Deutsch kann der, also der versteht das. Mhm. Gut, ja, wie schön.
Ja.
Aber in diesem gesellschaftlichen Klima ist das ja offensichtlich in Ordnung und wird beklatscht.
Also es wird zumindest nicht skandalisiert. Mhm. Entschuldigung. Ah, ja. Ich habe so eine Kohlelunge, müssen wir gleich mal drüber sprechen auch noch.
Kohlelunge. Ja. Ich bin Reiser und du kommst hier mit der Kohlelunge. Also, Entschuldigung. Wer räumt denn jeden Tag einen Pelletofen aus? Ich doch. Also was heißt, wie so viel Asche da unterwegs ist?
Ja, ich musste als Kind immer, meine Eltern hatten einen Koksofen. Ja. Und die haben dann immer so eine Kokslieferung bekommen und wir hatten so einen Kellerschacht, wo das reingeschaufelt werden musste. Und da haben wir Koks reingeschüttet und mussten wir den Koks auch dann unten. Und meine Mutter hat öfter mal ihren Hausschlüssel vergessen und dann musste ich als Kind immer durch die Kohleluke ins Haus einbrechen, weil ich da durchgepasst hat, um sie dann reinzulassen. Und in der Zeit habe ich so viel Kohle geschluckt, bis heute immer noch schwerer Schatten auf meiner Lunge.
Ja, sowas habe ich ja auch nur. Ich kann da zum Glück so reingehen. Ich muss da nicht durch den Schacht rutschen, aber ja. Ich meine, es ist viel ungesünder als dieses ganze Rauchen hier.
Ich bin ja großer Kohlefreund, müssen wir gleich noch drüber reden. Also ich bin ein großer Fan. Also ich bin ja in der Nähe des Ruhrgebietes aufgewachsen und die ganzen Bergleute da. Und ich liebe auch den Geruch von Braunkohlebriketts und herrlich. Also neben meiner Neigung zum Dieselfahren, Fleisch essen und Tiere quälen.
Meine Frauen freuen sich, wenn du einmal der Woche vorbeikommst und den Brenner ausleerst. Also ich versichere dir auch, dass es in dem Raum keine Luftzirkulation gibt. Und das ist, da spart man sich doch glatt jedes Mal eine Stange Zigaretten. So, was die Gesundheit.
Eben, ist auch besser fürs Klima.
Ja. Gut.
Werden wir gleich noch vertiefen. Dann habe ich hier auf meiner Liste noch Frau, ich kriege den Namen immer, das sind so wie diese Doppelnamen. Eckhardt, sag mal, Eckhardt.
Eckhardt Hermann Göring heißt sie, glaube ich. Nee, Hermann, warte. Die Eva, Herr Braun, Eckhardt, Braun. Ja, ich weiß, wir wissen alle, wen du meinst.
Die hat ja jetzt ein großes Versöhnungsangebot an die Gesellschaft auch ausgesprochen in einem T-Online-Interview und gesagt, also man wäre doch sehr undifferenziert mit den Menschen umgegangen, die so in den letzten Jahren nicht nur euphorisch auf politische Maßnahmen reagiert hätten. Man müsste da differenzieren und sie unterscheidet zwei Gruppen. Und das eine ist die Gruppe derjenigen, die nicht mehr zu uns gehören wollen, also zu uns, das definiert sie, sind diese woken, grünen, transformationsbegeisterten Menschen. Das wären Menschen wie die Reichsbürger und die müsse man bekämpfen.
Mhm.
Ja?
Das war ihr Versöhnungsangebot.
Das war das. ja, natürlich. Die muss man bekämpfen, weil die da wollen das ja auch nicht. Also ich meine, du kannst ja auch sagen, okay, ich verzichte auf meine privaten Überzeugungen und schließe mich dem Gesinnungsdoktrin an, dann gehörst du dazu, dann findet ja Versöhnung statt oder du wirst halt bekämpft. Und die zweite Gruppe, und das sind diejenigen, denen sie dann die Hand ausstrecken, das sind die Abgehängten, das sind diejenigen, die das nicht verstanden haben oder vielleicht Nachteile daraus hatten und um die, da gibt es dann so eine maternalistische, ich weiß nicht, ob das eine Formulierung ist, die im Zusammenhang mit dieser Person Sinn ergibt, ob sie etwas Mütterliches hat, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall eine gewissermaßen herablassende Umerziehungshaltung, die diesen Menschen angedeihen lassen wird. Ist der Satz gerade? Ich weiß es nicht, aber fand ich eine großartige Versöhnungsgeste.
Ja.
Ja, das heißt, du hast die Wahl zwischen Unterwerfung oder Umerziehung, glaube ich. Das war die Botschaft und mehr Versöhnung, finde ich,
geht kaum.
Kann man auch nicht erwarten.
Nee, also ich überlege gerade, ob wir das auch so machen und anbieten würden.
Ich wäre nicht so großzügig.
Ja, du würdest
also meines Erachtens würde ich sagen, also von mir aus können die alle, was?
Nur Unterwerfung, oder?
Ja.
Umerziehung ist ja auch noch so. Naja, gut, das ist halt ein bisschen, die sind halt freundlicher als wir.
Ja.
Das ist eine von diesen Bemerkungen, die jetzt aufgeschrieben wird von Leuten, die uns zuhören.
Dann wollte ich immer über Silvester auch sprechen. Das fand ich, weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Es gab ja so folkloristische Szenen, die gruppendynamischen Prozessen entsprungen sind. In Hinblick auf Rettungskräfte. Und da haben ja offensichtlich Querdenker und Impfgegner und Corona-Leugner Rettungskräfte in einen Hinterhalt gelockt, um sie dann anzugreifen.
Ja. Ja, deutsche Corona-Leugner, die sowas machen. Ich habe das verfolgt durchaus. Also ich war auch froh über die Klarstellung, dass das jetzt alles Deutsche waren. Also ist nicht in Ordnung, klar. Ja, aber wir waren ja auch so.
Also da ist mir auch wieder was aufgefallen. Also ehrlich gesagt, man achtet ja sehr darauf, dass zum Beispiel bei Fußball-Weltmeisterschafts-Mannschaftsteilnehmerinnen, dass es da eine ausgewogene Farbverteilung in Hinblick auf das Körperäußere gibt. Und genauso wichtig ist es, glaube ich, dass bei solchen, wie soll man es sagen, Unregelmäßigkeiten des öffentlichen Lebens immer wieder der Hinweis auch kommt, dass da Deutsche dabei waren. Also ich glaube, da ist sozusagen was die dunkelhäutigen Quote beim Fußball ist, die deutschen Quote bei dem öffentlichen Tumult. Und da muss ich sagen, da können wir auch wieder Erfolge vermelden. Ich habe da mich nochmal auch in der Recherche, das haben wir jetzt auch nicht abgesprochen, es ist auch ein bisschen ein unerquickliches Thema, weil es immer so klingt, als wären wir xenophob, was wir gar nicht sind, wir sind mediophob. Mich stört, wie Medien über Dinge berichten. Darf ich ein bisschen ausholen? Ich habe da die ganze Nacht drüber gegrübelt. Es gab mal eine Parabel, die ich im Radio gehört habe, von einer Kultur, die einen relativ reduzierten Wortschatz hatten. Die hatten nämlich nur zwei Worte. Was ist los? Und alles ist in Ordnung. Und diese Kultur war feudal beherrscht. Es gab einen König und die lebten in einem unruhigen Terrain. Es gab nämlich einen Vulkan. Und immer wenn der so ein bisschen rumpelte, kam immer die Bevölkerung und verwendete das eine Wort, was ist los? Und dann sagte der König immer, alles ist in Ordnung. Mhm. Was diese Kultur in Schwierigkeiten brachte, als dieser Vulkan tatsächlich ausbrach und die ganze Landschaft zu verwüsten drohte, weil die Leute standen wieder vor dem Palast und riefen, was ist los? Und der König konnte gar nichts anderes sagen, als alles ist in Ordnung. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu poetisch oder zu intellektuell um die Ecke gedacht. Ich habe das Gefühl, dass wir selber auch eine sprachliche Reduktion haben, die nicht an einem Mangel unseres Wortschatzes liegt, sondern im Hinblick auf die Verbote von Sagbarkeiten, dass man ja sich momentan nicht traut zu sagen, dass unter diesen Menschen ja sich auch welche befanden, bei denen die Demokratisierungsbemühungen der Bundesregierung durch diese vielen Kampagnen Demokratieleben und so weiter, die außerdem noch nicht so erfolgreich gefruchtet haben, wie man sich das wünschen würde. Und das hätte man früher unter diesem etwas unscharfen Begriff der Ausländerkriminalität abgehandelt, was aber unfair ist, weil natürlich nicht alle Ausländer kriminell sind. Aber natürlich hängt das damit zusammen, dass hier Integrationsprobleme aufgetaucht sind. Und ich habe eine Lösung dafür entwickelt und kann auch sagen, dass sie schon erfolgreich wirkt. Nämlich, ich würde die Ausländerkriminalität tatsächlich von heute auf morgen auf null bringen.
Mhm. Mit welcher Maßnahme?
Mit Einbürgerung.
Ah ja.
Jeder, der ein solches Verbrechen begeht, wird sofort eingebürgert und ist damit Deutscher und kann deshalb nicht mehr als Ausländer kriminell werden.
Mhm. Ja, brillante Idee.
Aber und dass das schon funktioniert, das ist deutlich geworden, eine Anfrage im Nordrhein-Westfälischen Landtag, die schon ungefähr auch ein Jahr her ist, wo man mal darum gebeten hat, aufzuschlüsseln Verbrechen an Hauptbahnhöfen größerer Städte in Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf die Nationalitäten der Täter. Und da kam halt raus, dass immer die größte Anzahl tatsächlich Deutsche waren. Aber dann wurde auch noch gefragt, unter diesen Deutschen, welche Vornamen hatten die denn?
Mhm.
Und was sich daran abzeichnet, kann man sich vorstellen, dass, also ich habe genau nachgeguckt, in Köln gab es einen Matthias und einen Sven.
Mhm.
Aber es gab auch Leute mit Namen, die, sagen wir mal, jetzt in unserer Grundschulzeit nicht jedem geläufig gewesen wären als Mitschüler.
Mhm. Ja.
Und was ich damit sage, um das wirklich auch nochmal klarzustellen, ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn man jetzt fragt, na, wer waren denn die Täter? Du hast das gesehen in der Tagesschau oder in den Tagesthemen, als der Experte sich dann rumdrückte und nicht sagte, das waren diese oder jene Menschen, sondern er sagte, es waren gruppendynamische Prozesse. Das heißt, ihm stand nur das Wort zur Verfügung, alles in Ordnung. Ich glaube, dass das Benennen dieser Probleme, das ja vermieden werden soll, um politische Instrumentalisierung dieser Frage zu vermeiden von den falschen Seiten, das ist aber, glaube ich, eine gewisse Wahrnehmungslücke erzeugt, die das Lösen dieses Problems als Integrationsproblem geradezu verhindert. Also was man nicht benennt, mit dem kann man sich auch nicht auseinandersetzen. Und insofern möchte ich jetzt gar nicht hier irgendwelche Vorurteile schüren, sondern ich möchte die Realität zur Kenntnis bringen, damit wir damit umgehen können, um diese Probleme zu vermeiden. Weil ich finde das nicht schön, wenn Rettungskräfte, die ehrenamtlich arbeiten, angegriffen werden, von wem auch immer.
Mhm.
War das okay, ja. oder hat da jetzt wieder jemand mitgeschrieben? Und
ja, garantiert. Also das garantiert hat jemand mitgeschrieben, aber das, was du da gerne möchtest, wird natürlich nicht passieren. Das betrifft ja eigentlich alles. Du willst die Dinge beim Namen nennen und dann eine erwachsene Diskussion darüber führen, wie wir diese Probleme zum Nutzen möglichst aller lösen.
Genau.
Das ist Fantasy. Also das
wie,
ist ja,
das ist, nee, ich dachte immer, das wäre Politik.
Ja, eigentlich früher war das Politik und war auch die Aufgabe, aber und auch eines öffentlichen Diskurses, aber inzwischen ist das ja Politik. Also wir blenden das ja einfach alles aus, was nicht ist, darf nicht sein. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen, über dieses Wahrnehmungsmanagement. Das ist ja der entscheidende Faktor in dieser Zeit, dass man einfach sagt, wir müssen nur 2-3 Mal oder auch 400 Mal an der richtigen Stelle wiederholen. Dieses Problem existiert nicht, alles ist in Ordnung. Dann ist das Problem weg. Das haben wir jetzt, also weißt du ja auch bei den Twitter-Files, da war ich sehr erleichtert, dass die Öffentlich-Rechtlichen das klargestellt haben.
Also, darf ich das mal zitieren? Weil ich habe nämlich, ja. du hast hier erzählt, es hätte sowas wie Einflussnahme gegeben auf Zensur und so weiter. Und da habe ich jetzt nachgeguckt, da gibt es einen Herrn, ich muss das mal gucken, damit ich jetzt hier nicht Fake News verbreite, da bin ich bin ja seriöser Enthüllungskünstler. Also, da schreibt der Miro Dietrich, der ist Senior Researcher bei CEMAS, dem Center for Monitoring, Analyse and Strategy, der sagt, für politische Zensur gäbe es in den Twitter-Files keinerlei Anhaltspunkte. Mhm.
Gut zu wissen.
Das wäre völlig normal, was da passiert wäre.
Ja, ja, ja. Ich suche auch gerade noch hier einen Link. Es gab ja auch bei der Tagesschau dann die, ich habe die hier irgendwo gehabt. Ich finde die vielleicht auch wieder, vielleicht auch nicht. Doch, also Frau Ide, die auch dann einfach nochmal unterstrich. Das ist einfach, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist völlig normal, ihren Worten nach, in der Tagesschau online, dass die Geheimdienste Desinformationen bekämpfen. Und von daher ist da bei Twitter auch gar nichts passiert. Also das alles, was da geleakt ist, das wussten wir ja vorher schon. Und das Verhalten sowohl von Regierungen auf Facebook und Twitter Einfluss zu nehmen, ist auch völlig normal. Also dass man sagt, dass damit ist das Problem ja vom Tisch. Wir müssen über die
Das Twitter heißt, also der Vorwurf, die Geheimdienste hätten die öffentliche Meinung über Twitter manipuliert, ist unzutreffend, weil es ja normal ist, dass Geheimdienste die öffentliche Meinung via Twitter manipulieren.
Ja, genau. Was heißt unzutreffend? Es ist nicht mal ein Gegenstand eines Vorwurfs. Kann das gar nicht sein, weil das ist doch völlig normal.
Ja, natürlich. Das ist so, wie wenn du sagst, Menschen atmen Luft.
Ja, das ist absolut.
Du kannst auch nicht sagen, guck mal, der hat Luft geatmet, das geht ja gar nicht so, ne?
Ja. Ja, da sind wir aber tatsächlich im Kern auch dieses ganzen, unseres derzeitigen Problems seit 2 Jahren, dass man sagt, das ist doch alles irgendwie, was da geschieht, was wir Idioten für unzulässig halten. Also, dass die Presse komplett für Big Pharma arbeitet oder die Regierung komplett für Billy. Das ist doch normal. Es ist doch auch besser so. Das ist ja die Message. Also, dass man sagt, wir können doch diese Entscheidung nicht irgendwelchen Leuten überlassen, die dann nachher auch noch wählen gehen oder solche Scherze. Das heißt, das ist schon so gemeint und auch richtig. Und wenn die Untertanen dazu nicken, ist ja auch in Ordnung.
Dann ist es gut. Das ist diese, ich habe es ja bald mal erklärt in einer Folge. Ich wiederhole es gerne auch für unsere neuen Zuschauer. Das ist die repräsentative Demokratie. Mhm. Die Bevölkerung repräsentiert dasjenige, was der Regierungsdoktrin entspricht. Mhm. Genau. Und wer das nicht tut, der ist Demokratiefeind und gehört auf den Zettel von kritischen Demokratiewächtern. Ja. Ich würde jetzt schon gerne abbiegen zu einem anderen Thema, aber weil es wunderbar passt, aber du hattest, glaube ich, noch mehr zu diesem Wahrnehmungslenkung, weil ansonsten könnte man ja nochmal darüber nachdenken, wie Intellektuelle eigentlich unter solchen Situationen reagieren.
Vergiss den Gedanken nicht oder halt ihn kurz fest. Ich weiß, dass wir darüber sprechen wollen. Ich würde das dann tatsächlich an dieser Stelle kurz hinzufügen wollen. Also es gibt ja diese. Du weißt, wir haben auch schon mal über Geld gesprochen, auch wenn das völlig unerheblich ist, weil wir ja diese vielen Millionen in unseren Steueroasen geparkt haben. Wenn die Leute da draußen wüssten, was gerade passiert, also wenn man es nicht ständig zukleistern würde über die Wahrnehmungssteuerung, dann wäre wahrscheinlich was los, sagen wir es mal so vorsichtig. Also wenn man sich klar macht, ich mache es auch wirklich kurz. 80% des im Umlauf befindlichen Geldes in Euro und Dollar sind in den letzten 2 Jahren entstanden. So, das, was wir jetzt.
Aber es hat sich ja fast verdoppelt, die Geldmenge.
Richtig, ja, das ist wieder Mathe. Wie unser Mathe-Leistungskurs. Ja, das ist fast das Doppelte, was jetzt an Geld unterwegs ist. Die Rentenkassen sind leer. Das Geld hält für ein Umlageverfahren. Also was eingezahlt wird, wird direkt wieder eingezahlt in die Rentenkassen. Da ist kein Sparbuch. Die Leute, die heute Rente zahlen, zahlen das für die Rentner. Es wird aber nichts angespart für sie. Das heißt, wir Babyboomer, wir kriegen sowieso nichts. Wenn wir mal in Rente wollen, ist ja keiner da, der da einzahlt. Das ist bekannt seit den 90ern. So, und auch die Geldmengenausweitung, dass das nicht mehr so weitergeht, ist bekannt. Und man sagt, die schöne Idee jetzt mit dem Sondervermögen, worüber wir letzte Woche sprachen, wenn man hier nochmal 300 Milliarden Sonderschulden macht, hat mir auch ein guter Freund irgendwie einen längeren Brief von 14 Seiten geschrieben, dass man sagt, das ist doch eigentlich ganz, ganz smart. Also Matthias, nimm noch 300 Milliarden Schulden auf, dann machen wir eine Hyperinflation, wo dann die Brötchen irgendwie Stück 500 Millionen kosten und dann kannst du deine 300 Milliarden mit einer Tüte Brötchen zurückzahlen.
Ist doch genial.
Super, finde ich auch.
Der Effekt, ja, warum machen wir das nicht?
Das machen jetzt Leute, nämlich die sogenannte Regierung im Interesse anderer Leute. Aber wenn es dann soweit ist, dass wir alle nur noch Digitalrenten und virtuelles Bürgergeld kriegen, dann ist es leider zu spät, sich dagegen zu wehren. Ich meine nur, wenn man das ins
Bewusstsein... Aber es war doch immer schon so, dass Mächtige sich um Geldpolitik gekümmert haben, um in der Bevölkerung zu dienen. Also das ist doch jetzt nichts Neues. Das ist genau das Gleiche, wovon du gerade gesprochen hast. Mhm.
Ja, neu ist daran nur, also wenn überhaupt was neu ist, du hast völlig recht, dass wir danach keine Möglichkeit mehr haben werden, zu sagen, das möchten wir aber nicht so gerne, weil die anderen da kontrollieren, ob wir da noch Zugang haben zu zum Beispiel digitalem Geld und tatsächlichem Essen oder einer Möglichkeit, einen Freund anzurufen. Das wird uns gerade genommen. Das ist
du musst ja ein bisschen auch Abwägungen treffen und Prioritäten setzen. Also ich meine, du kannst nicht alles haben. Du kannst nicht Rente kriegen und gleichzeitig noch Freunde anrufen. Also
nee, das stimmt. Ja, auch
irgendwie.
Ja, das ist natürlich recht.
Ja, und das Schöne ist ja auch, von so einer Hyperinflation profitiert man ja auch selbst. Also ich habe ja selber Schulden hier in meinem Haus und so. Mhm. Und dann kaufe ich mir zwei Brötchen und bringe die dann zur Bank und dann bin ich schuldenfrei. Ist auch toll.
Ja, die müsstest du allerdings jetzt irgendwie so kaufen und dann frisch halten bis zu dem Zeitpunkt.
Wenn, so stimmt, also, die kostet ja auch so viel.
Die kosten sonst auch so viel.
Die Inflation ist nicht zum stimmt, das ist natürlich auch doof. Ja. Ich hatte ja schon damals die Idee, damit Geld zu heizen. Also das war auch schon so eine Idee. Und was ich auch gehört habe, ist, dass die möglicherweise dann auch auf mein Vermögen zugreifen und über die Grundschuld, weil der Staat, das habe ich ja auch erst sehr mühsam verstehen müssen, nachdem du es mir erklärt hast, der ist ja pleite, wenn ich das richtig verstanden habe.
Na, das habe ich behauptet 2020, also wir sind mit 3,5 Billionen Euro im Minus, also verschuldet.
Aber wir haben ja noch was. Also,
wir sind ja der Staat. Also.
Und das ist der Punkt, wir sind der Staat, das heißt, das, was die tun, das wird von uns bezahlt, glaube ich. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, und das hat mir auch damals schon ein Freund erklärt, der gesagt hat, was soll denn das, wenn 3,5 Billionen Euro, das ist ja nicht der Rede wert. Weil es stehen ja doch noch Gegenwerte im Raum, also von 15 Billionen Euro, glaube ich, in Form von Privatvermögen der Mitglieder des Staates. Das bist dann zum Beispiel du. Also dass man sagt, ihr habt ja noch Häuser und andere Dinge, womit man dann, falls diese Schulden mal fertig werden, das auch bedienen könnte. Darauf werden wir uns jetzt ja auch zubewegen. Lastenfahrradausgleich oder so heißt das. Haben wir auch mal, glaube ich, eine Sendung drüber gemacht.
Ja. Ach, das finde ich jetzt aber wieder sehr negativ. Darf ich mal was Positives jetzt auch sagen?
Ich will diesen Einsatz noch von diesem, ganz kurz, bevor du was Positives sagst, weil das fand ich sehr schön, das Fazit von diesem Freund, der mir das dann unter einem schönen Pseudonym geschickt hat, den Text, einen Artikel, mehr mit diesen ganzen Zahlen, dass er dann auch sagte, der eigentliche Dreh war der, die deutschen Medien haben den Friedensnobelpreis verdient, weil sie tatsächlich seit mindestens 2,5 Jahren verhindern, dass es hier zu Unruhen kommt.
Und das ist doch auch ein Erfolg.
Ja, weil wenn Sie das, was wir hier gerade in ein paar kurzen Randbemerkungen haben fallen lassen, geeignet kommunizieren würden, dann wäre hier tatsächlich die Hölle los und das zu Recht. Aber die verhindern das und retten so jeden Tag den Frieden und viele Leben.
Das liegt daran, wie ich es erklärt habe, wir haben nur zwei Worte, was ist los? Alles in Ordnung. Ja, ich glaube, da ist was dran.
Friedensnobelpreis.
Absolut. Absolut, ich bin hundertprozentig dafür und ich habe gesagt, ich will mich nicht mehr runterkriegen lassen, ich möchte auch positive Nachrichten noch gewichten. Ich habe jetzt Thema Tierschutz für mich entdeckt. Wir haben ein Spiel geschenkt bekommen zu Weihnachten, das heißt Flügelschlag, das ist ein ornithologisches Spiel. Du weißt ja, ich bin ja nicht so interessiert an...
Okay,
du kennst dich mit Vögeln aus.
Für
mich war das bisher fremd. Das gibt's wirklich, Und zwar ein Spiel, ein Biotop ist total spannend. Das ist total begeistert. Also, sag mal, mein Lieblingsvogel war ja bisher das Brathähnchen. Und jetzt habe ich auch so viele andere kennengelernt. Und das spiele ich mit großer, großer Begeisterung. Und es macht total Spaß. Ist egal. Es geht jetzt auch gar nicht um das Spiel. Aber ich habe jetzt mein Herz wirklich für das Tierwohl entdeckt, muss ich sagen. Und was mich jetzt wiederum freut, ist, dass in Osteuropa jetzt neue Wildparks entstehen, in denen auch wirklich Lebensbedingungen geschaffen werden für Leoparden, für Marder. Und dass sie sozusagen aus diesen unwürdigen Haltungsbedingungen in Deutschland rüber können in diese Zoos in der Ukraine zum Beispiel als Marder. Mhm. Ich habe so mit einem halben Auge eine Nachricht gesehen.
Ach so, ja, jetzt bist du bei mir. Ja. Jetzt verstehe ich dich. Da bist du aber einen weiten Weg gegangen, vom Flügelschlag und den Ornithologen hin zum Marder und Leopard. Okay, ja, ich kann dir jetzt folgen.
Ja. Mhm. Und das wiederum hat dann der Henning Rosenbusch mich auch wieder inspiriert. Man hat immer gesagt, die Grünen sind ja für die Deindustrialisierung Deutschlands verschrien worden und sie beweisen jetzt das Gegenteil. Zumindest eine Industrie floriert, das ist die Rüstungsindustrie. Wir haben natürlich nicht über Tiere gesprochen, sondern über Waffen. Mhm. Und auch da habe ich erst gedacht, oh Gott, Waffen in Kriegsgebiete, sowas geht ja gar nicht. Mhm. Ne? War bisher so meine, aber es ist mir dann auch wiederum nachher klar geworden, wie dumm ich da bin, denn da werden sie auch gebraucht. Deshalb müssen sie auch dahin.
Ja, wo denn sonst?
Wo denn sonst? Also, und insofern ist es schon immer so, dass Waffen in Krisengebieten zum Einsatz kamen. Also auch da wiederum habe ich mich mit völlig irrigen Annahmen dem Ganzen zugewendet. Und was mich jetzt wiederum freut, ist, dass eben auch sozusagen ein Innovationssprung im Rahmen der Waffentechnologie durch die Grünen ermöglicht wird, nämlich die E-Mobilität im Bereich der Kriegsfahrzeuge. Mhm.
Gibt es das schon?
Das wäre für mich auch eine Auflage, den E-Gepard, dass man, ich meine, das ist ja, das wissen die wenigsten, es gibt ja ein relativ dichtes Tankstellennetz, also für diese Ladesäulen. Und deshalb würde ich sagen, wäre das sehr wichtig, dass dieser Krieg auch klimaneutral geführt wird.
Das wird nie besser. Ja, ich habe gerade vergessen, wie dieser Slogan auf dem Plakat, kannst du mir helfen? Wie war das irgendwie?
Ach ja, Frieden schaffen.
Frieden schenken? Nee, wie war das?
Ja, ja, nee, wie hieß doch irgendwas. Ja, ich weiß, für die jungen Liberalen, wie hieß das?
Ja.
Krieg beenden, Waffen senden.
Ah, genau, das war's. Ist das nicht schön? Ja. Also das ist für mich auch,
ja,
Wahrnehmungskontrolle. Aber sehr schön. Also das hätte man in unserer Jugend mit uns, glaube ich, nicht machen können.
Wir hatten ja diese hässlichen Friedenstauben. Das ist ja auch, die Friedenstaube ist ja neben dem Brathähnchen mein Zweitlieblingsvogel.
Ja.
Die hatten wir auf unseren Jacken. Ja, ne? Erinnert hattest du aber wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Und ja, haben so auch gesagt, so Schwerter zu Flugscharen und diesen ganzen Bullshit, der so wirklich vorbei an der Wahrnehmungssteuerung der aktuellen Medien läuft, haben wir damals geglaubt.
Achso, ja, darf ich noch Frieden schaffen mit immer mehr Waffen und so weiter, das hat sich halt ein bisschen verändert.
Ja.
Wir können das ja nur einfach so als ältere Herren registrieren.
Aber was ich zur Kenntnis nehme auch nochmal, das ist vielleicht auch jetzt wieder ein Umweg, aber ich bin ja auch so ein bisschen so auf den unbeleuchteten Flecken der medialen Kommunikation unterwegs. Früher gab es ja so das Image, dass im politischen Engagement vor allem ungepflegte, langhaarige Menschen unterwegs sind, ne? Erinnerst du dich noch, ne? Mhm. Und das ist auch völlig richtig, dass die ganze Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, selbst wenn sie in die Jahre gekommen sind, selbst wenn da so Corona-Leugnerinnen mit Handtäschchen, ältere Damen, die müssen schon mal brutal auf die Straße gestürzt werden, eben weil sie relativ ungepflegt sind. Ich interessiere mich ja für Lützerath, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist ja dieser Brennpunkt in der Peripherie, also ein zentraler Eckpfeiler der Klimadebatte im rheinischen Braunkohlegebiet, ein Ort, der abgebaggert werden soll, wo ja die Klimajugend sich nun engagiert. Und da muss ich sagen, bin ich begeistert von dem, was da passiert, weil ich bin natürlich auch voll für das Thema, also auch wenn ich das jetzt vielleicht so ein bisschen anders dargestellt habe. Und ich habe mir jetzt mal geguckt, das ist nicht barrierefrei, du kannst ja nur hin, wenn du bestimmte Kriterien erfüllst.
Du bist voll für welches Thema? Also für Braunkohle,
für die Nutzung von Braunkohle. Ja, für die Nutzung von Braunkohle, aber ich bin auch natürlich für die Proteste der jungen Leute da, für die Klimajugend.
Das ist ein bisschen schwierig jetzt.
Du musst vier Kriterien erfüllen, um dort teilnehmen zu können. Also neben der Rücksichtnahme auch auf Woke-Themen oder auch Neurodiversität, ein Wort, was ich gelernt habe, wird dort auch ganz groß.
Neo oder Neuro?
Neurodiversität.
Okay.
Hast du auch noch nicht gehört, ne?
Nein, das klingt nach nervlicher Zerrüttung, ja.
Okay. Das ist eigentlich ist es gar nicht schlecht. Es geht darum, dass Menschen zum Beispiel mit Autismus auf Stresssituationen manchmal schwierig reagieren und Schutzräume brauchen. Also sagen wir so, der Begriff ist doof, aber die Idee ist.
Okay, aber zurück. Vier Kriterien, ja.
Vier Kriterien, also wir fahren ja dann noch hin, ne, oder? Hoffentlich ist noch was, aber.
Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt und wie schnell es sich zurück und weg entwickelt, aber ja, die nächste Demo kommt bestimmt.
Anreise bitte nur getestet und symptomfrei.
Okay.
Darfst du da nur, also wirklich unbedingt zu Hause testen. Zweite Auflage für die Teilnahme an diesen Demonstrationen ist Maske tragen. Wir empfehlen generell das Tragen von FFP2 oder OP-Masken. Solltest du einen Verdachtsfall entwickeln, wirst du ausgesondert. Und ganz wichtig ist natürlich, Hände waschen und desinfizieren nach der unmittelbaren Anleitung. Und das muss ich
verstehen. Das steht
da
nicht.
Das steht da. Unter Lützerath lebt, hast Hände waschen und desinfizieren. Und ich muss sagen, es gibt so viele Vorwürfe, dass die Jugend so verkommen sei, aber dass die jetzt wirklich mit gewaschenen Händen, gewaschenen Haaren und desinfiziert da sitzen und für ihre eigene Zukunft demonstrieren, das imponiert mir.
Also nach dem Molotow-Cocktail werfen, soll man sich die Hände desinfizieren.
Auch vorher. Vorher. Okay. Es könnte ja sein, dass zum Beispiel jetzt, also mein, der Polizist, der davon getroffen wird, dann irgendwie sozusagen durch die Virenlast, die sich auf diesem Molotow-Cocktail irgendwie niedergeschlagen hat, angesteckt werden könnte. Das ist auch eine Form der Rücksichtnahme. Auch die Stadien, die geworfen werden, die sind alle steril.
Aber da darf ich dich dazwischendurch eines fragen, also weil du bist ja so nah dran an diesem Braunkohle-Ding. Ich habe nicht verstanden, na, vielleicht doch, aber ich habe mich zumindest gefragt, also es gab auch, glaube ich, ein Interview im Fernsehen, ich weiß nicht genau wo, aber dass man sagt, die Grünen haben das verabschiedet, dass dieses Lützerath-Braunkohle-Ding, die Braunkohle brauchen wir ja, wie die andere Kohle auch, ne? Dass das da alles platt gemacht wird und die Grünen organisieren dann die Demo.
Genau.
Eigentlich ist das ganz gut. Also, dass man sagt, wir bedienen auch wirklich alle Wählerwünsche gleichzeitig und alles. Wir machen Politik, gegen die wir dann selbst demonstrieren. Dann kann man doch, also besser
geht's auch gar nicht. Ja, jetzt könnte man fragen, ist das kontrollierte Opposition oder ist das kontrollierte Regierung?
Ja, man deckt doch so alle Positionen ab. Also ich wähle die Grünen, weil sie gegen sind und ich wähle die Grünen, weil sie für sind und ich finde das eigentlich ganz elegant.
Also das ist auch wieder, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
Wenn man alle Positionen besetzt in diesem reduzierten Diskurs und sagt, ja, haben wir doch gesagt, das Gegenteil haben wir auch gesagt, aber dann ist doch eigentlich so wie ein Lottoschein alle Fälle ausfüllen, hast du gewonnen.
Da war mal. Ja. Du hast ja jetzt gerade das Betriebsgeheimnis der grünen DNA entlarvt. Die sind ja auch gegen Krieg und für Krieg, glaube ich, oder?
Ja, also in der Friedens-
und die sind auch gegen Demokratie und für Demokratie, oder was
machen die
noch? Und
ja, eben. Also wenn man das alles so macht, ich finde das ganz beeindruckend. Die werden
auch, das ist eine große Integration, also sozusagen das Ende jeglicher Form von Dialektik, wenn ich es mal philosophisch, also These und Antithese
du
werden nicht nur aufgehoben in dreifachem Sinne, sondern werden als Basis der ewigen Herrschaft.
Mhm. Genau.
Wahnsinn.
Und niemand weist mehr auf diesen Widerspruch hin. Dass man sagt, du kannst doch nicht gleichzeitig für und gegen sein. Doch, das geht schon.
Es ja war ja immer schon so, dass es Widersprüche in der Politik gab.
Ja.
Und wer darauf hinweist, der ist dann auch schon, muss man schon sagen, der gehört unter besondere Beobachtung. Ich finde das richtig. Ich finde das schon ganz richtig.
Ja.
Ja, nee, ich habe auch die Poster davon in Köln gesehen und muss sagen, alle trugen Maske, alle hatten irgendwie Regenbogenfaden. Also geht es um viel mehr als bloß um Braunkohle. Was man vielleicht erwähnen könnte, ist, dass es vielleicht nicht alle da aus der Gegend kommen, die da demonstrieren, sondern das ist.
Ach, du meinst, es gibt zugereiste Demonstranten.
Es gibt auch zugereiste, ja. Demonstrationstourismus nannte man sowas, glaube ich.
Ja. Früher mal. Warum machen die das? Also einfach nur so? Oder?
Aus Solidarität mit den Einwohnern, glaube ich.
Okay.
Ich glaube, es geht um eine große symbolpolitische Aktion. Ich glaube, man möchte die bösen Bilder. Ich habe mich ein bisschen auch jetzt mit den Mainstream-Medien beschäftigt. Das werden unsere Hörer nicht gerne hören. Aber ich fand die Berichterstattung ziemlich ausgewogen, tatsächlich sogar im WDR. Mhm. Also man liest tatsächlich auch beide Seiten zu Wort kommen. Und das würde ich mir wünschen, dass das in anderen politischen Themen auch der Fall ist. Aber wenn man das aus der Region anguckt, also das ist natürlich ein ziemlich verworfenes, diskursives Gebiet da, die Leute da. Die Narben sind nicht nur in der Landschaft, sondern die Narben sind eben auch in den kulturellen Bezügen und den Seelen der Menschen dort entstanden. Und das wird nicht besser, wenn da jetzt zugereiste Aktivisten kommen, die dann auch sich dann auch ablichten lassen, auch Politikerinnen, die dann da sich dann davor darstellen und so. Also ich finde es gar nicht verkehrt, wenn man sich politisch engagiert und das auch zur Geltung bringt. Also mich nervt einfach die politische Instrumentalisierung dieser Sachen.
Mhm.
Aber ja, das nur am Rande.
Ich höre dir am Rande aufmerksam zu. Ich steige da ja sowieso aus und habe das alles nicht verstanden. Wir brauchen ja die Energie für die Pläne der Grünen. Und dann verstehe ich nicht, warum die Grünen gegen sich selbst protestieren. Aber natürlich kann man das so machen.
Sein. Weil sie ja auch die Möglichkeiten des Gases selber auch wiederum beendet haben. Also das wäre jetzt, und auch die Kernenergie wäre ja eine emissionsärmere Technologie.
Ja, das ist ja zu gefährlich.
Ja.
Das geht ja alles nicht.
Das ist lang genug gut gegangen. Die können ja jeden Moment in die Luft fliegen. Gut, dass wir die Ostern abschalten.
Ja.
Dass es überhaupt so lange gehalten hat.
Ja, gut, dass die anderen Europäer ihre anlassen. Dann können wir das ja da kaufen.
Ja, Belgien hat jetzt ja nochmal verlängert. Tihange, ja.
Ja, diese.
Das ist mir schon lieber
so in den belgischen Pommesreaktoren, aber die sind ja zum Glück nicht bei uns.
Eben. Und das. Lass uns gar nicht darüber nachdenken, nicht, dass wir uns hier wieder irgendwie an Widersprüchen abarbeiten und dann was in Frage
stellen. Ich habe diese Vorbemerkung die ganze Zeit im Kopf und habe so einen Sensor hier hinten, der sagt, ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, sonst wird wieder mitgeschrieben. Aber dann wollen wir doch lieber die. Komm, lass uns mal ein bisschen loben. Also jetzt irgendwie noch, was wir so alles erleben und sehen.
Ich wollte loben meine eigene Resilienz und Widerstandsfähigkeit. Ich habe mich jetzt über Silvester nochmal hingesetzt und soll ich nicht?
Doch, mach mal.
Ich habe mich jetzt entschieden, in diesem Jahr mich nicht mehr ängstigen zu lassen. Also weder von dem, was die anderen mir an Angst machen wollen, noch von dem, was ich selber befürchte. Also ich glaube, weil ich habe jetzt mal aufgeschrieben, ich habe jetzt schon so mindestens 6 Katastrophen und Weltuntergänge überlebt.
Mhm.
Ja.
Tatsächlich.
Schieß mal los. Welche? Also ich habe überlebt. Hier das Ausdünnen der Ozelot-Schicht. Nee, wie heißt das?
Das ist die ältere.
Nackte Kanone.
Werden sich erinnern. Ja,
das Ozonloch.
Ja.
Ja. Oder ich kann mir den Scherz nicht verkneifen, lass mich bitte, ja, das in der Puppe. Ja. Ozonloch kriegt man ja, wenn man zu viel Intim-Deo verwendet, ne? Aber haha. Bei der Renner in der 8. Klasse bei uns. Also Ozonloch habe ich überlebt. Hab ich überlebt. Dann habe ich überlebt das Waldsterben.
Ja.
Ich habe die Schweinegrippe und die Vogelgrippe überlebt. Mhm. Ich habe den Rinderwahn überlebt. Mhm. Ich habe Corona überlebt.
Ja. Okay, du musst vor gar nichts mehr Angst haben, hast du völlig recht.
Noch was? Und das Allergefährlichste, was ich überlebt habe, ich weiß nicht, ob du das überlebt hast, war ja dieser Jahr 2000-Bug.
Ja, ganz gefährliches Ding.
Durch die Datumsumstellung von 1999 auf 2000 ja die komplette digitale Infrastruktur der Welt habe ich alles überlebt.
Mhm.
Und das stattet mich ausreichend mit Selbstbewusstsein und Resilienz aus, zu sagen, nö, ihr könnt mich alle.
Sehr gut. Dir drohen keine Gefahren mehr. Aber du könntest durch die Blume versucht haben anzudeuten, dass diese, vielleicht rede ich dir jetzt irgendwie therapeutisch ganz schlecht rein. Wolltest du auch sagen, dass vielleicht die Gefahren gar nicht so groß waren wie
du? Du beschwerst damit jetzt meine große Resilienz. Wenn das so eine Fake-Katastrophe wäre, dann hätte ja jeder das überleben können. Nee, das liegt schon daran, dass ich innerlich so viel für meine Resilienz getan habe.
Okay, gut, dann sage ich das nur mal so. Hör du mal weg. Also das hast du gut gemacht und dir kann nichts passieren. Ich habe nur letzte Woche nochmal über, du kennst ja Herrn Ferguson, der ja als Modellierer der Katastrophen, die du gerade beschrieben hast, einiger dieser Katastrophen immer dabei war, vom Imperial College, unser Freund Neil Ferguson. Ich bin nochmal erinnert worden an, wie gesagt, das ist nur für die zuhören, nicht für dich, damit deine Resilienz keinen Schaden nimmt. Ferguson hatte ja bei der bei der Vogelgrippe hatte Ferguson ja auch vorhergesagt 150 Millionen Tote. Aber nicht vergessen, das ist unser Modellierer auch für die Corona-Zeit. 150 Millionen Tote.
Ja, und da kannst du mal sehen,
er hat sich
wie resilient ich bin.
Ja, aber
ich gehöre nicht dazu.
Deswegen jetzt weghören, Matthias. Er hat sich ein bisschen vertan. Es sind insgesamt 282 gewesen. Aber nicht
das ist ja fast die Hälfte nur.
Ja, genau. Es war fast nur die Hälfte. Und statt Ferguson irgendwie abzuservieren, das hat er ja gut gemacht. Also jetzt
149
Millionen weniger. Aber dann durfte er ja auch bei der Schweinegrippe nochmal modellieren. Und hatte da ja auch in England 65.000 Tote. prognostiziert. Es waren dann, glaube ich, 400. Und deswegen durfte er ja auch bei der Corona-Erkältung.
Aber den Besten uns rausgesucht, der das wirklich, ja.
Ja, ja, ja.
So. Ja, beim Modellieren denke ich immer an Ton, Patrick Swayze an der.
Patrick Swayze an der Tonscheibe.
Der modelliert halt auch, ne? Ach, der, ja, also jetzt komm, jetzt bringst du mich aber doch wieder ins Grübeln.
Nein, das hast du.
Aber ist das nicht normal, dass durch falsche Modelle der Bevölkerung Angst angejagt wird und ihnen das Gefühl gegeben wird, sie werden besonders resilient? War das nicht schon immer so?
Ja, ja, aber das nochmal, die haben ja mehrfach geübt. Also wir haben das mit dem, wir jagen den Leuten einen riesen Schrecken ein und dann machen sie, was wir wollen. Das haben wir mehrfach geübt. Das hat nicht so ganz geklappt in der Vergangenheit. Also sowohl bei Schweine- und Vogelgrippe und so, natürlich haben dann die Pharmafirmen auch viel, viel Grippeschutzmittel, was nicht hilft, verkauft. Aber diesmal hat es doch alles geklappt und man muss doch auch wirklich mal loben.
Ja.
Und sagen, was wir so oft geübt haben und wir haben einfach nur übersehen in den vergangenen Pseudokrisen, dass wir die Regierung und die Medien komplett auf unserer Seite haben müssen, weil sonst ist dieses Wahrnehmungsmanagement nicht vollständig. Hm. Dann gibt es ja immer noch Leute, die irgendwelche Wodaks, die dann noch irgendwie sagen, nee, Moment mal, so ist das doch gar nicht.
Das dieses ist Rumpelstilzchen, dieser Wodak, der da immer, ja, was, immer was auszusetzen
dieser,
hat.
Dieser komische, sanfte Thailänder da, die also einfach dann widersprechen.
Und sagen, was wäre, wenn
doch,
da mal jetzt wirklich
ist gar nicht so,
wenn da mal so ein Promi sterben würde an einer Impfung oder so, könnte man sich auch mal vorstellen, ob das
ja, ja, das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen, das ist ja. Ja. Gut, also wir sind jetzt nochmal, ich wollte nur loben, du musst mit mir loben. Diesmal haben die Billis und die WHO das alles perfekt eingetütet. Ich finde das toll. Ich finde es auch toll, dass die WHO jetzt tatsächlich irgendwie alle Kontrolle übernimmt. Ich hatte dir das noch zugeschickt. Ich weiß nicht, ob du das noch angeguckt hast, dieses
Ich habe aber kein Wort verstanden, das war auf Englisch, das kann ich nicht. Ich bin ja nur in einer Sache noch schlechter als in Mathe, das ist ja Englisch.
Ach so, ja.
Deshalb, ja gut, aber würde ich dich bitten, darum, es ist ein Papier, wo man, glaube ich, lernen möchte also eine Best Practice Beispiel nennt man das, glaube ich, aus der gelungenen Kommunikation, die man nochmal optimieren will für mögliche weitere Krisen.
Ja,
und da gibt es ein Papier der WHO, was jetzt geleakt
wurde. Ja, wenn das nicht so rascheln würde, dann würde ich das jetzt ja auch nochmal, irgendwie, ich kann das ja neben meinen Kopf halten, dann kann man das vielleicht sehen. Das ist ein 32 Seiten, sehr schön bunt gestaltetes Papier, wo man einfach von der WHO die Vorgaben für die Krisenbewältigung, für die Crisis Response, also dass man sagt, wenn ihr Unterstützer, Freunde der WHO und so weiter in Situationen geratet, wo es eine Impfstoffkrisensituation gibt. Das heißt nicht, dass zu wenig Impfstoffe da sind, sondern dass Leute auftreten, die sagen, die Impfstoffe sind ja vielleicht gar nicht so wirksam. Dann ist das hier auf 32 Seiten kleingedruckt, alles erklärt, was man wo wie machen muss, wie man mit diesen Leuten umgehen muss, wo man sie melden muss. Wie gesagt, Twitter nicht, aber und am interessantesten daran finde ich dann, die haben auch sehr konkrete Beispiele. Also wenn man jetzt an jemanden gerät, in dessen Umfeld ein Kind gestorben ist, im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, wie man mit diesen Leuten umgeht, damit das nicht weiter kommuniziert wird. Also wie hast du dich dann zu stellen,
Als Privatperson oder?
Ja, als Privatperson, wenn du weißt und auch als Multiplikator und Gesundheitsamt und wie sie alle heißen und als Arzt, wenn du so jemandem begegnest, wie hast du...
Also stell dir vor, ich hätte jetzt Kontakte zum Königshaus im asiatischen Raum und da wäre jemand seltsam verstorben und das würde man mir erzählen, was müsste ich denn dann machen? Ich wäre selber total überfordert. Lass mich mal so ein bisschen auf mich reindenken, in so jemand, der das so erfahren würde. Also ich meine, das ist ja glücklicherweise von sowas nie berichtet worden, aber mir würde sowas zu Ohren kommen. Mhm. Ich glaube, ich würde sagen, das ist wichtig, dass viele Menschen davon erfahren und würde versuchen, das, sag mal, sachlich zu erhärten und kommunikativ der Debatte zuzuführen. Das wäre jetzt meine Reaktion.
Also nochmal ganz kurz, genau, deine Reaktion, aber ausdrückliches Ziel der WHO ist natürlich, diese Fehlinformationen sofort zu ersticken. Und deswegen, was ich gut finde, ist, dass du daraus erfährst, zum Beispiel als Arzt oder Nachbar oder sonst was, der von diesem tragischen Fall erfährt, es steht explizit drin, welche Wörter du verwenden sollst und in welcher Reihenfolge du mit dem jetzt skeptischen Eltern zum Beispiel ein Kind verloren haben, umzugehen hast. Dass da explizit drin steht auf Punkt 1, signalisiere diesen Menschen deine Anteilnahme. Das muss man also offensichtlich den Freunden.
Normalerweise ist es ja beim Scheiß egal, wenn Kinder krepieren. Ja, das ist ja normal, das wäre ja schon immer so. Ja.
Genau, und das Folgende, ich verlinke das gerne mal. Es ist wirklich spannend, wie man dann den Unterstützern dieser WHO-Politik erklären muss. Also erstmal, wenn jemand kommt, der ein Kind verloren hat, dann sagt jemand, dass es dir auch ganz furchtbar leid tut und dass du auch mitmenschlich mit ihm fühlst. Das steht auf Punkt 1 explizit, sonst wüssten die das ja nicht. Und dann kommen die anderen Punkte, also die argumentativen Dinge, dass man sagt, das kann nicht an der Impfung liegen, es ist durchgetestet und von den Regierungen und von der WHO und wird ständig überwacht und so. Es ist sehr spannend. Also das ist ein Propaganda-Leaflet, also ein Propagandablättchen, wo man sagt, das sind klare Angaben, wie man mit solchen potenziell skeptischen Menschen umgeht, die dann zum Beispiel jemanden durch eine Impfung verloren haben.
Habe ich das aber richtig verstanden, dass es sich dabei auch um eine Form der Demokratisierung der Wahrnehmungssteuerung handelt, dass also nicht nur zentrale Organe die Wahrnehmung steuern, sondern dass es auch an dezentralen Orten in der Peripherie jeder Einzelne zum Mikrokontrolleur der öffentlichen Meinung werden kann damit? Das sehe ich auch als Fortschritt.
Ich auch. Ich finde auch, wir brauchen mehr solche Schaffner wie den, der ja letzte Woche auf dieser Regionalstrecke zwischen irgendwie, weiß ich nicht, München und Dachau die Tür nicht aufgemacht hat. Der auf einer Zugverbindung. Du hast das mitbekommen, dass man da so zwei Menschen
rausschmeißt. Ich muss gerade noch den Zielort verarbeiten, den du da gerade vorgeschlagen
hast. Na, der hat auch gesagt, ich bin hier nur Schaffner, ist nicht meine Schuld. Und der Schaffner jetzt hat ja auch nur dann gemacht, was in den Vorschriften steht. Und
da hat er den Bundespräsidenten aus dem Zug geworfen?
Nee. Nicht, also hier einfach nur so irgendwelche anderen Querulanten, nicht so den Bundespräsidenten. Der hat einfach keine Masken getragen, allein im Zug und schon Wiedersehen. Und die Bahn hat es ja unterstrichen, das muss auch so sein. So.
Ja, wo kommen wir denn auch hin, wenn jeder das tut, was er will?
Wir kommen hier überhaupt nicht richtig ins Loben, du.
Nee.
Doch, ich will jetzt loben. Also ich will zwei, drei Dinge will ich jetzt loben. Noch.
Dann lob mal bitte.
Schnell vorlauf. Ich möchte Fancy Naser loben, weil sie das Waffengesetz verschärft. Das finde ich ganz wichtig. Aber auch nur deshalb, weil ich schon eine Armbrust habe.
Das war jetzt ein Scherz, die Kunstfigur Sven. Ja, ich selber habe ja einen Leopard und einen Marder im Garten. Ein Brathähnchen und eine Friedenstaube.
Nein, ich finde das eigentlich im Prinzip ja eine gute Idee, dass man das nur noch mit Waffen scheinen darf. Was ich in diesen Berichten über die Verschärfung des Waffengesetzes nur irritierend fand, war, dass es offensichtlich laut Angaben des Ministeriums in Deutschland 225.000 halbautomatische Waffen in Privatbesitz sind. Und zwar wohl ohne Waffenscheine. Das finde ich relativ viel und möchte nicht wissen, was passiert, wenn wir doch mal einen Brownout kriegen, weil das ist doch eine beträchtliche Zahl an Waffen. Also das sind dann so Sturmgewehre und so.
Achso, damit sichert der neue Bürgermeister dann seine Legitimation ab.
Ja, denke ich schon. Gut, aber das sind ja alles irgendwie.
Das sind ja recht, viele Waffen. Das ja.
Brave Staatsbürger. Und was ich auch loben möchte, sind noch ganz kurz nur, loben, sind die amerikanischen Kinderärzte, weil das finde ich wirklich eine ganz tolle Maßnahme, dass man jetzt alarmiert verstanden hat durch unsere Maßnahmen wegen der sogenannten Pandemie, viele Kinder sehr gelitten haben.
Ach, das haben die erkannt, das ist doch toll.
Das haben die jetzt erkannt und sie haben auch erkannt, dass es vor allem dieses Eingesperrtsein für 2 Jahre und depressiv, dass es zu einer extremen Zunahme der Fettleibigkeit geführt hat bei den Kindern in den USA, bei den 2- bis 12-Jährigen. Und um diesen armen Opfern dieser Krise zu helfen, die Krise ist ja noch nicht ausgestanden, haben die eine neue Leitlinie verabschiedet in den USA, die Kinderärzte, dass jetzt nach Lust und Laune Drogen verabreicht werden dürfen und möglichst viele Magenverkleinerungsoperationen durchgeführt werden an diesen kleinen Kindern, damit die dann zumindest nicht mehr unter ihrer Fettleibigkeit so leiden müssen.
Ja, das die sind ja depressiv, weil sie so fett sind.
Ja, eben.
Das ist ja der Punkt.
Ja, und das mit dem ganzen Einsperren und so. Und das musste halt sein. In Klammer gesprochen, ich finde das so krank, was die da machen, dass man also auch noch aus diesem selbst angerichteten Katastrophen dann maximal Kapital schlägt. Wir sehen uns in der Hölle. Habe ich das jetzt gesagt? Ja.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, du wolltest Hinweis, loben.
Ja, loben an dich. Dich wollte ich auch noch warnen. Du, das hatte ich dir aber auch schon gesagt, nachdem, nochmal zur WHO, du kennst ja auch den Vorsitzenden, diesen
Bill Gates.
Ja.
Der ist aber doch gar nicht WHO-Vorsitzender.
Nein, das sind ja die unabhängige Firmen wie CEPI und Gavi, die globale Impfallianz, die haben ja alle nichts mit Bill zu tun, wie wir wissen. Außer, dass er sie gegründet hat und bezahlt. Ich fand nur den Hinweis für dich wichtig und gut, ja, weil du bist ja kein Veganer, dass Bill jetzt ja auch angekündigt hat, dass er alle Nutztiere, er ist ja auch der größte Landwirt der Welt, dass er alle Nutztiere jetzt mit mRNA-Impfungen behandeln will, um die Versorgung mit Wurstwaren für dich zu sichern. Also Augen auf
beim Mortadella-Kauf. Das heißt, ich kriege nicht mehr eine Wurst nach dem Impfen, sondern richtig, ich kriege die Impfung durch die Wurst.
Beim Impfen. Ja, genau, Impfung durch Wurst. Das ist doch ein Fortschritt. Finde ich toll.
Ja, und aber der wird doch auch sicherlich Pflanzenschutzmittel auf mRNA-Basis entwickeln.
Ja, davon können wir ausgehen. Er wollte ja auch schon so fliegende kleine Spritzen in Mückenform in den Umlauf bringen. Das macht er als nächstes. Also wir müssen uns da keine Sorgen machen. Ich werde das nochmal verlinken. Die Zulassungszeit für neue Impfstoffe ist ja auch verkürzt worden auf 100 Tage. Auch das finde ich gut, weil ich es ganz generell besser finde, man hat erst den Impfstoff und dann die Pandemie, als wie wir es jetzt vorher hatten. Also erst die Pandemie.
Dass man darauf warten muss.
Ja, ja, das ist doch irre. Also das war natürlich jetzt beim ersten Mal, wäre das aufgefallen. In Zukunft ist es doch besser, man hat vorher den
Impfstoff. Man kann einfach schneller reagieren.
Kann man schneller reagieren.
Ich überlege gerade, ob man das erklären muss, weil es klingt so plausibel. Das ist ja, du hast ja auch erst den Löschteich und dann das Feuer.
Ja. Ja. Ja, 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 gut, wir formulieren das ja neutral. Das ist ja jetzt zum Glück jetzt so, dass wir mit den vielen neu zu bauenden Anlagen, die das Germ-Team, das ist ja nicht Germany, sondern heißt ja Keim-Team von Gates, die 3000 Experten, die dann entscheiden, welches Land, warum, wieso, kurz mal 6 Wochen zugemacht wird, damit alle durchgeimpft werden können. Das hat er ja angekündigt. Mhm. Ja, und diese Entwicklung, das natürlich ist mal jetzt ein Riesenschritt voran, wenn man sagt, wir haben den Impfstoff ja schon, wenn wir die neue Pandemie entdecken.
Ja.
Und man muss zugeben, das wäre letztes Mal echt aufgefallen, wenn sie gesagt hätten, hier, guck mal, Corona, wir haben 800 Milliarden Impfstoffe zufällig hier hinten zu liegen. Aber im nächsten Mal ist das in Ordnung.
Ja, vielleicht kann man sich das mit den Pandemien ja insgesamt sparen, indem man einfach rund um die Uhr nur impft.
Ja, also auch das war angekündigt von Bill übrigens. Also zweimal im Jahr gegen Grippe und Corona und schon ist das Ganze kein Thema mehr. Du wolltest noch was zu den Intellektuellen sagen, bevor wir das jetzt völlig aus dem Auge verlieren.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch passt. Wir sind jetzt selber schon so euphorisiert. Ich habe beim letzten Mal also übrigens nochmal danke auch an alle Zuschauerinnen und Podcast-Zuhörer über die intensive Kommentierung unserer letzten Sendung. Das war sowohl jetzt, was die Differenziertheit angeht, als auch was die Einfühlung in unser beider doch auch nicht ganz glückliche Lebenssituation oder auch die wir ja teilen mit allen anderen anging, war das eine tolle Kommentarspalte, die ich mit Freuden gelesen habe. Und ich frage mich natürlich auch, in welcher Position bin ich eigentlich, warum komme ich nicht klar damit, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Also dass es schon immer so war, dass Geheimdienste die öffentliche Meinung bestimmen und so weiter und so weiter. Und habe dann ein Buch zufällig in die Hände bekommen von Jean Améry, Jenseits von Schuld und Sühne, wo eigentlich ein Artikel zum Thema Folter drin ist, über die Tortur, den ich nochmal nachlesen wollte, weil ich mich mit diesen Praktiken beschäftigt habe und habe aber noch was anderes entdeckt, nämlich an den Grenzen des Geistes über die Intellektuellen im Lager. Und jetzt müssen wir direkt sagen, dass wir natürlich uns nicht gleichsetzen möchten mit dieser Konstellation, sondern eher eine beschämende Schwäche des Intellektuellen daran sichtbar machen wollen. Warum haben die sich so schwer getan, sich mit der Lagerrealität abzufinden. Und was Amerie dann schreibt, ist, dass es also offensichtlich Leute gibt, die in der Akzeptanz des Gegebenen, also sozusagen, dass das alles vor die Hunde gegangen ist, sich schneller eingefunden haben in die, in das, was sie da vorgefunden haben und deshalb auch in der Lage waren zu überleben und auch anderen zu helfen und tatsächlich auch Gutes zu tun, während die Intellektuellen immer ein Problem mit hatten und sagt, das kann doch gar nicht sein. Ja, das geht ja gar nicht. Und diese Distanznahme, die einen befähigt, eine Macht zu kritisieren, setzt einen gleichermaßen auch außerstande, gegen diese Macht etwas zu unternehmen. Es ist so etwas wie eine Ohnmachtsanerkennung aus intellektueller Distanz. Und da möchte ich einen Satz vorlesen, bei dem ich zusammengezuckt bin, weil ich den tatsächlich auch auf mich beziehen würde. Mehr als den ungeistigen Kameraden lähmte den Intellektuellen im Lager auch sein historisch und soziologisch erklärbarer tiefer Respekt vor der Macht. Tatsächlich hat der geistige Mensch sich immer und überall in völliger Abhängigkeit von der Macht befunden. Er war und ist es gewohnt, sie geistig anzuzweifeln, sie seiner kritischen Analyse zu unterwerfen und doch im selben intellektuellen Arbeitsgang vor ihr zu kapitulieren. Diese Kapitulation wurde vollends unvermeidbar, wo der feindlichen Macht nichts Sichtbares mehr gegenüberstand. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, ob ich mit meiner Kritik sicherlich nicht ganz falsch liege, was die politischen Verwerfungen angeht, und zugleich aber in der Analyse ein großes Ohnmachts- und Kapitulationseingeständnis auch liefere, indem ich auch sage, also wenn ich nicht zu Mitteln greifen möchte, die sich mit meinen ethischen Standards nicht mehr verbinden und alles so weiter, dann ist es ja auch eine Form von Anerkennung. Ja gut, die haben halt jetzt gewonnen, das Recht des Stärkeren gilt. Ich bin da nicht in der Lage und auch nicht bereit, bestimmte Grenzen zu unterschreiten, ob das nicht auch eine Form von vorzeitiger Kapitulation ist, die ich nicht machen würde, wenn es da jemanden gäbe, der sagen würde, ach, es gibt da eine Gegenkraft. Also wenn es jetzt irgendwie eine starke Opposition gäbe oder dieses oder jenes, ob ich nicht dann mehr Luft hätte und ja, jedenfalls ist es nicht die Frage, ob da, ja, ob der Intellektuelle nicht zwangsläufig versagen muss und dass auch vieles von den Analysen dann vielleicht sogar scheinheilig ist, die er leistet.
Das macht ein relativ großes Fass auf, ein philosophisches Fass auf, ehrlich gesagt, weil die Frage ist, ob wir überhaupt Möglichkeiten haben, Einfluss zu nehmen auf die Weltläufe und die Dinge. Also das will ich gerne mal zumindest das Angebot abkürzen. Ich glaube, wir sind einfach nur hier, um auf einer kurzen Strecke Erkenntnisse zu gewinnen. Da wärst du als Intellektueller, der nicht handlungsfähig im Sinne von, ich kann jetzt keine Revolution anfangen, wärst du trotzdem in der richtigen und moralisch nicht verwerflichen Position. Weil mehr kann man als Mensch nicht erreichen. Das ist jetzt sehr verkürzt meine Lebensphilosophie. Dass man tatsächlich sagt, nein, es ist nicht mehr da. Ich bin kurz zusammengesetzt in dieser Form und kann Erkenntnisse gewinnen oder Erkenntnisse überprüfen und mir Urteile bilden, wenn ich mich informiere. Es ist dir und mir sowieso nicht gegeben, eine Revolution anzufangen, aber die geht sicherlich nicht von Intellektuellen aus, fraglos.
Und ich möchte auch keine Revolution, also jedenfalls keine blutige Revolution, sondern das, was Kant sagt, ist eben die Revolution der Denkungsart. Ich möchte, dass die Grundlage der Welterkenntnis, wie du sie beschreibst, nicht der Trostpreis der Ohnmächtigen ist, sondern der Modus operandi aller Menschen. Und das möchte ich erreichen auf dem Wege des zwanglosen Zwangs des besseren Argumentes. Ich möchte, und aber andererseits, weißt du, ich habe Kinder in die Welt gesetzt und für deren Existenz bin ich verantwortlich. Und ich habe sie in eine Welt gesetzt, die ihnen genau das, was du gerade beschreibst, nicht nur nicht ermöglicht, sondern es ihnen erschwert und sie möglicherweise in Dinge treibt, die ich nicht billigen kann. Ja. Und da kann ich jetzt nicht mehr sagen, ja, tut mir leid, ich habe euch ja in die Welt gesetzt, aber meine Aufgabe ist, Erkenntnisse zu sammeln, wie ihr damit klarkommt, das ist euer Problem. Da spüre ich in mir eine Verantwortung, auch gegenüber Menschen, die aufgrund von Schwäche diese Dinge für unvermeidlich halten und gar nicht sich vorstellen können, dass sie ein anderes, besseres Leben führen könnten.
Ja, also das ist jetzt mindestens ein 2-Stunden-Gespräch, das wir hier gerade anfangen, ehrlich gesagt. Würde ich gerne mal in Ruhe machen. Also nee, ich werde es gar nicht abwürgen.
Nee, doch, wir können falsch. Das gar nicht.
Nein, weil das so viele Aspekte hat. Also das eine ist der intellektuelle, das hast du ja noch einen zweiten Aspekt untergebracht. Das ist dein Du als Vater. Das ist ja noch wieder was völlig losgelöst von der intellektuellen Kapazität, die wir möglicherweise haben. Du sicher mehr als ich.
Kinder sind keine Kopfgeburten.
Nee, sehr schön. Nein, aber das kann man ja nicht ohne weiteres zusammenwerfen. Du bist ja in einer besonderen Position als Intellektueller, als Kriegsdienstverweigerer und als Vater von mehreren Kindern. Hm. Ja, das müssten wir, würde ich darum bitten, dass wir das mal in Ruhe auseinanderfummeln. Hm. Also davon abgesehen, um auf die vielen Zuschriften zurückzukommen, die das ja auch schon berührt haben, was wir hier sagen, ich habe mich auch sehr gefreut darüber, aber du liest auch darin, und das ist, glaube ich, etwas, was passiert, dass wir sind alle ein bisschen angeschlagen oder verzweifelt nach 2 Jahren Folter, aber es entsteht ja neben dem Intellektuellen auch tatsächlich handfest, entstehen diese Vernetzungen, Menschen versuchen das zumindest, und ich lese, höre das mit großer Freude und lerne ja auch Menschen kennen, die das machen. Mhm. Aber wir müssen auch, glaube ich, nicht alles machen. Jeder hat so seinen Platz, und deiner ist sicherlich nicht auf den Barrikaden oder
global
auf den Barrikaden, aber ich kümmere mich um die Kartoffeln. Mach du das mal auf den Barrikaden.
Ja, nee. Ich sag kluge Sachen, die als Banderole über unsere Ohnmacht gehisst werden. Ja,
ja, nee, wie auch noch mal. Ja. Das ist doch tröstlich. Ich habe gerade zu, nochmal, dann mache ich den privaten Ausflug auch nochmal zu meiner Frau gesagt, wir sind ja beide sehr angeschlagen und unserer Sterblichkeit uns sehr bewusst, aber dass man einfach sagt, wir sind natürlich alle völlig unwichtig und wir können hier in der gebenedeiten Situation Erkenntnisse gewinnen zu können. Mhm. Ist das nicht toll?
Ja, ist auch toll.
Ist das nicht jeden Tag toll?
Ja, ist es. Das ist das tiefe Staunen. Und zwar auch tatsächlich nicht nur über das Schlimme, sondern auch über das Bezaubernde und vielleicht auch über das Schöne. Aber da werden wir heute auch nicht mehr kommen. Ich hatte hier noch auf meinem Zettel stehen, warum ist eigentlich alles so hässlich? Also, dass die Welt schlecht ist, damit kann ich leben, aber dass sie hässlich ist. Ja, könnte sie nicht auch, also mir wäre lieber, sie wäre schlecht und hässlich, als sie wäre schlecht und schön.
Aber was meinst du denn mit hässlich? Wo jetzt? Also die
Reiche? Die Landschaften, die Bekleidung, der Umgangsstil, also der Verlust von Schönheit und Anmut in fast allen Lebenssphären.
Ich glaube, du, also Los Angeles im Kennedy Center sehen die alle gut aus und gut gekleidet, gut frisiert, nein?
Ja, du musst immer an Sie leben denken, ne? Also John Carpenter.
Ja.
Findest du nicht, dass das so ein bisschen, also wenn der anguckt, also wenn man das vergleicht, also zum Beispiel auch mit Asien, ne, also was da an Architektur wächst und wie das öffentliche Leben und die Umgangsformen der Menschen und auch diese Höflichkeit und vieles von dem, also das
das ist so bezaubernd. Wir alten Menschen, die sich erinnern.
Ja, und meinst, unser Beitrag zur Schönheit der Welt ist auch beschränkt.
Schönheit. Ja. Ja,
wir haben ja nicht mehr. Wir haben wenigstens schöne Stimmen. Ja,
doch, schon. Was? Wir haben schöne Stimmen.
Ja. Okay, egal, gut. Das machen wir ein andermal.
Wir vertiefen das nächstes Mal. Fährst du denn, ich bräuchte dir aus, morgen ist, glaube ich, neues Betriebssystem. Das habe ich jetzt endlich verstanden. Du hattest doch, früher hatten wir MS-DOS, kennst du das noch?
Ja,
das
ja,
heißt
ja.
Das iOS. Und ich habe gesehen, morgen gibt es ein Update in DevOS. Das habe ich ja nie verstanden. Ich habe nie verstanden, was das ist. DevOS 2.2.
Wie gesagt, ich kann ja leider nicht. Ich bin in Lützerath.
Ja. Mit dem Fahrrad. Lastenrad. Ja, okay, gut. Wir versprechen jetzt nichts. Es kann sein, dass wir nächste Woche auf einem anderen Kanal was senden. Das würden wir dann aber irgendwie kurz ankündigen.
Aber in 2 Wochen sind wir
in 2 Wochen wieder hier.
Ja. War wieder nett. Und du bist zu Wort gekommen, glaube ich, oder sogar, ne?
Ja, ich habe viel zu viel geredet. Jetzt
bin
ich
leiser.
Jetzt gehe ich wieder in den coolen Keller und hält da noch mal ein bisschen nach, dass ich nicht mehr so viel rede. Freut sich meine Frau.
Ja, und ich fülle den Shop nach.
Ja, okay. Wir sprechen uns noch.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, Matthias.
Tschüss.